Wer glaubt, damit wären die zwei Waagschalen einseitig belastet, irrt sich gewaltig. Die geheime Einung bietet ihnen unumschränkte Machtentfaltung. Jede Splitterung führt zur Auflösung. Der Ernst hat beide Arten gleichmäßig. Er ist bestimmend und tragend, wenngleich aus den Urelementskämpfen rein bestimmenden Charakters. Die Angleichung, die das Taturjahr vollenden soll, drückt sich nach beiden Eigenschaftsarten aus. Das Bestimmende muss anteilig tragfähig, das Tragende umgekehrt bestimmend sein. Bei dieser Angleichung wird beider Besitzgrundzug in keiner Weise angetastet. Darum, zurück zur Urgottheit oder vor zur Kindvollkommenheit. Rückbildung ist besser als notwendig werdende Auflösung, denn aus dem Zurück ist sofort Neues zu gestalten, an dem das ganze Kindervolk sein Anrecht hätte. Ob auch bei einer Auflösung bleibt mein Geheimnis. Ein Rückgang ist noch immer in die erste Hälfte eines Urzyklus einzureihen, ist sie ja die Zeit meiner Ausatmung. Was ist nun besser? Rückbildung, zumal das freie Wille-Gesetz seine Vorherrschaft erhalten muss, oder Fortführung, selbst mit dem in Rechnung stellen einer Auflösung? Das ist die vierte Tagesfrage an euch. Jede Antwort auf die Fragen leitet zur Entscheidung hin. Ehe ihr sie aber bringt, soll der Ernstträger zu seinem Werkrecht kommen. Wir begeben uns ins Freie. Der Dank der Kinder auf diese Offenbarung ist ein stiller, von Urgeheiligter. Am Brunnen schöpft er eigenhändig das Wasser in die Becher, wie er auch selbst die schönsten Früchte pflückt. Doch auch die Ersten sind nicht müßig, ihn zu bedienen. Beide Male deutet Ur noch vieles vom Vorhergesagten aus. Seine Kinder sollen ja die schönsten Früchte sein, die er sich vom eigenen Urbaum bricht. Die Frucht, Werkerfüllung. Muriel wendet sich an ihn und sagt: O Ur, bester Lebensspender, du hast uns ins Freie geführt, weil ich mein Werkrecht haben soll. Aber sieh, alles ist herrlichst zubereitet, was bisher wurde. Eine Frage habe ich. Wie kommt es, dass du kein Licht ausstrahlst? Du, der Urquell alles Lichts, wenigstens nicht so wie die Ursonne, deiner Hände höchstes Werk. Außerdem zeigt deine Sonne zwei Lichtstärken an, je nachdem, wo wir uns befinden. Sitzest du, Allheiliger, auf deinem erhabenen Stuhl, so spüren wir von der Sonne ausgehend eine ungeheure Vibration, die alles, auch unsere Herzen, bewegt. Als dich Uraniel einst bat, sie ein wenig abzuwenden, glaubten wir, sie können nie stärkere Lichtkraft geben, als es damals geschah. Jetzt aber haben sich Licht und Strahl der Sonne überaus gesteigert. Wir fassen dieses Wunder nicht. Noch eine Frage möchte ich demütigst an dich richten. Höre gütig deinen Engel an. Du nanntest uns deine Lichtträger. Ich weiß, du höchst Heiliger bist dir selbst der erste Träger deines Lichts. Du bedarfst urewig weder einer Form, eines Ortes oder Standes, an denen oder durch welche dein Licht gehalten würde. Nun du aber den uns noch immer unbegreiflichen Tatzyklus geschaffen hast, ist es dein ewig begründetes Gesetz, dass deine Kinder an allen Dingen ihren werkgerechten Anteil haben sollen. Auf welche Art nun dürfen wir dein Licht in Raum und Zeit hinaustragen? Sicher meintest du nicht jene inneren Gestaltungskräfte, die sich, je nach Werk, allmählich äußern sollen. Damit verknüpft müsste das Hinaustragen deines sichtbaren Lichtstoffes sein, wie das ja deine Ursonne beweist. All dein Werk auf das innere und äußere Kraftbewusstsein abgestellt, zeigt so den Fortgang deiner Schaffung. Sind wir nun als Lichtträger die Fackeln deines erhabenen Stuhls, so gib, dass wir in werkgerechter Weise das Licht als dein leuchtendes Ursymbol in herrlicher Fülle deinen Tagen bringen dürfen. Zeige uns, wie wir dein Licht personifizieren können. Ich möchte, dass mein Tag durch dieses Licht gesegnet wird. Sehr gut gesprochen, Muriel. Ein Lächeln gleitet über das heilige Gesicht. Deine Erkenntnis wird uns arbeitsfreudig machen. Auf dem Grundlebensstrahl Ernst ruht Kraft seines bestimmenden und tragenden Charakters, zumal der Ausgleich zwischen innerlich ätherischer und äußerlich substanzieller Art, wie zwischen positiv und negativ. Euch nützte wenig, meine Worte als alleinig richtig zu erkennen. Damit wäre niemandem und nichts gedient. Erst ihre Anerkenntnis, die ihren Sinn in Befolgung und Ausführung hat, bringt dem Urjahr die Vollendung in höchstmöglicher Angleichung an meine Urvollkommenheit. Diese Angleichung gilt jeder inneren und äußerlich erstandenen Form. Es bleibt also nicht unterm Wege, mein Licht nach innerer und äußerer Gesetzmäßigkeit der Zukunft aus dem Ernsttag zuzuleiten, worunter ebenso die Sichtbarwerdung meines Sonnenlichts fällt. Damit deute ich an, was der Tag von mir, ich aber von dir, dem Ernstträger, erwarten muß. Reihe dich in meine Himmelsmeister ein, und dein Werk bleibt eines der höchsten Segenstaten im ganzen Urzyklus. Hernach bedürft ihr weiterer Belehrung. Mit adeliger und demütiger Haltung treten Muriel Pagua vor Ur hin, und Muriel bittet: Lasse uns, o allheiliger Ur, an unseres Hauses Altar gehen, um daselbst uns das Tageslicht zu holen. Aus deiner Macht erhabenen Heiligkeit soll geboren werden, was deine Majestät in ihrem Glanze offenbart, und indem du, ewig Ur, deines Priesteramtes waltest. So empfängt dein Werk die Heiligung, durch die es einst in dein Ursein zu neuer, ungeahnt herrlicher Auferstehung fließt. Tue das, mein Fürst, sagt Ur. Was und wie geschieht das Werden? In gewaltigem Strom ergießt sich Licht um Licht, durchglüht äonenfach Raum und Zeit. Seine Grenzen bleiben völlig ungemessen. Die Kinderherzen stehen unter dieser Gnadenlast wie still. Der Fürst des Tages, wieder vor Ur hintretend und sich in Anbetung verneigend, spricht: Ewig heiliger Ur, ewig einziger und wahrhaftiger, im Altarfeuer sah ich deines hohen Hauses Pracht, und, o Wunder über Wunder, dein Ein- und Ausatmen und wie dein Urherz in seiner Einheit und in den vier Herzkammern dieses Atma gibt. Dein Lebensstrom, ewig für uns unfassbar, pulste durch dein Sein. O Ur, dein Geheimnis. Alles war ein Atemzug deiner unbegrenzten Lebensmacht. Du wunderbar, königlicher Herrscher, deines Reichtums Kostbarkeit erschüttert mich. Nun begreife ich den Hinweis von der Zeit. Ein Nichts und doch ein Äon von deinem Uräon. In deiner Offenbarungsherrlichkeit sah ich da, wo die Ordnung Planen schafft, schon das Vollkommen der Barmherzigkeit. Das Ziel, in diese unmessbare Spanne hast du deine Kinder eingehegt, o Uhr. Der Fürst verharrt in ernstem Schweigen. Ich habe mehr gesehen. Das unbewusste Werk führst du durch die bestimmenden Eigenschaften. Uns Erste hast du in deren Zeit um dich gesammelt, während den Kindern zuerst die tragenden Grundlebensstrahlen bereit gehalten sind. Deshalb werden sie erst in der Hochmitte dieser Grundstrahlung, in Klammer im sechsten Liebetag, zum Lebensdasein kommen. Welch ein Ausgleich! Und diese Herrlichkeit willst du, obwohl von keinem Kinde auszuschöpfen, auf einem dir recht erscheinenden Wege allen schenken, mindestens die Segensflut daraus. Darf ich auch mithelfen? So gib, o Uhr, hierzu dein heiliges Gelingen. Das sei nun mein Werk. Allheiliger, du bist der Urpunkt aller Schaffung und bist auch urpersonhaft uns offenbar als Schöpfer, Priester, Gott und Vater, der einzig höchste Repräsentant. Zum Zeichen dessen hast du die Ursonne zum Mittelpunkt gesetzt, die dem Werke Licht und Leben gibt. Wie du aber, Satana, als deinen schönsten Widerstrahl uns Engel als Fackeln um dich stelltest, so sollen auch Raum und Zeit die Widerstrahlung deiner Ursonne haben, Lichter ohne Zahl. Um dein Heiligtum bilde sich die vorgeschaute Stadt, dann sieben Lichterringe, vertreten und geführt von den Trägern deiner Eigenschaften. Diese Ringe sollen sich mit Sonnen als Spiegelbild deiner Gedanken in ungeahnter Vielfalt füllen. Dein Leben denen gebend, die noch kommen werden. Äonenscharen glückseliger Kinder. Im ersten Ring sollen sieben Urzentralsonnen das Ursonnenlicht aufnehmen und das sich anschließende damit speisen. Der zweite Ring fülle sich mit 24 Zentralsonnen, je drei aus uns acht Ersten. Denn sieh, o Uhr, wir können viel von deiner Fülle tragen, aber wir könnten niemals Schöpfer sein. Darum sollen diese Sonnen für uns die Gaben deines Priester-, Gott- und Vatertums sammeln und für uns aus Ordnung und Wille weiter strahlen. Je drei Einheiten, in Klammer, 3 mal 8 Erste, 24 mal 1000 Einheiten, 24.000 mal 3 Wesenheiten, 72.000 mal 2 Fundamente, 144.000 gleich 12 mal 12 Geschlechterreihen. Dieser Gaben gemäß beider Fundamente ergebe die Sonnenzahl des dritten Ringes, des der Weisheit. Die Gesetzträger gehen aus diesen 144.000 Kreissonnen hervor, die den nächsten, den Mittelring des Ernstes, zu nähren haben. Hier sei das Siebenfache der Zahl der Mittelsonnen und deren Siebenfaches an Sternen zugeordnet. Denn den Scharen deiner Kinder, o Ur, seien diese Stätten zubereitet. Das Lichtkonzentrat soll noch, vorgesehen, drei andere Sphären zeugen. Die Geduld bevölkere den fünften Ring mit Lichtsonnen in siebenfacher Zahl der Mittelsonnen und Sternen erster und zweiter Ordnung. Alles immer siebenfach gestaffelt. Die Liebe soll ihren Ring mit Strahlsonnen herrlichst schmücken, die, erhoben zur großen Kindwerkoffenbarung, überall hin zu strahlen haben. Denn aus dem ewigen Born entsteigen alle Kindgedanken, befähigt zum freibewussten Leben. Zu den Sternordnungen trete im sechsten Kreis eine dritte hinzu. Am gleichen Tag ist auch der siebente Ring der Barmherzigkeit mit seiner Kronfülle zu bedenken. Ich sah voraus, die Barmherzigkeit wird die Liebe überschatten, denn im Zeichen Liebe kann es einen Opferträger geben. Siebenfach der Strahlsonnen sollen Zellsonnen mit ihren vier Sternordnungen entstehen. Dazu Sternweltgruppen, die notfalls in der Zeit eines Ausgleichskampfes beider Schöpfungsfundamente den Kindern dienen können, wenn es ohne Opferträger in diesem Urjahr keine Erfüllung geben würde. Strahle, strahle, Sonne des Heils. Fülle die vier ersten Tagessphären an. Lass dein heiliges Lebenslicht aus deiner ewig unversiegbaren Quelle leuchten. Es werde. Beim letzten Wort haben Muriel Pargoa ihre Hände gegen Ur und seine Sonne hoch erhoben. Sie sind vom Glanze eingehüllt, sind selbst gleich Strahlen anzusehen. Schöpfungsschauspiel ohne Gleichen. Die Zeit, in der des Ernstes Tat geschieht, hat keine Grenze für Geschöpfe. Die Ursonne schleudert eruptiv glutentbrannte Kerne aus. Sie stoßen feuerballähnlich in sieben Richtungen zur ersten Sphäre vor. Nach rasender Rotierung kreisen sie als herrlichste Urzentralsonnen um den Sonnenurpol. Doch obwohl diese ungeheuren Himmelskörper die Ursonne in deren Form und Strahlumfang ausmachen, ist diese nach der Geburtseruption weder kleiner noch ärmer an ihrem Licht geworden. Wie vor dem steht sie im heiligen Zenit der Urallmächtigkeit. Es tosen die Gewalten der Urewigkeit durch Raum und Zeit des Schöpfungstages. Während dieser Tatsinfonie sehen weder Ur noch die Ersten müßig zu. Nein, sie sind in höchste konzentrierte Tätigkeit versenkt. Das Licht ist zu leiten, die Strahlen untereinander zu verknüpfen. Ehe die unvorstellbar großen, kugelförmigen Lichtgebilde ihren geordneten Kreislauf als Sonnen beginnen können, da muss das Werdende, von Urs Allmachtskraft regiert, zusammengefügt und seiner schöpfungsgesegneten Bestimmung übergeben werden. Was ist bei Ur ein Schöpfungstag, von dem eine Stunde Jahrmillionen dieser Erde gleicht? Ein Licht geht aus dem anderen hervor. Die gebärenden Sonnen werden ebenso wenig kleiner als eine Mutter nicht bei der Geburt ihres Kindes. Und wie das Kindlein wächst, so auch die Sonnen und die Sterne, bis Urs herrlich hehrer Herrschaftswille alle Lichtgeburten in die Himmelskörperbahnen lenkt. Die Zeit naht, wo die vier ersten Ringe sich beruhigen und mit Sonnen- und Sterngebilden übersät erscheinen. Ur steht mit den Kindern wieder auf dem vierten Hügel. Sich des Lichtschauspiels erfreuend, betrachten sie das Himmelspanorama. Ur sieht im Glanze von Jahrmillionen Sonnen ein Werk vor sich, ein einziges aus der Vielzahl seiner Werke. Da durchlot ihn ungeheurer Titanenjubel, als sich das Vollmaß seines Taturjahres in dem Allmachtsglanz der Sonnen spiegelt. Ur löst Sadhana und die Engelsfürsten aus der Versenkung in das urgewaltige Geschehen. Sie stehen neben ihm am Brunnen und sehen das Tagewerk mit hochschlagenden Herzen an. Haben sie wirklich daran Anteil? Zumal Muriel, Pargua fragen sich, ob durch ihr Wort dieses Sonnensphärenreich zustande kam. Die Demut beherrscht ihr Wissen. Aus Urallein wurde dieses Werk. Ja, ihre Demut leuchtet wie das Licht ihrer Sonne. Mit immer neuem Staunen beschauen sie die Einzelheiten, besonders die Urzentralsonnen. Da merken sie, dass sich der ganze Ring um den Urpol dreht. Von den Sonnen sehen sie aber nur sechs. Wo ist die siebente geblieben? Ur lächelt und sagt: Ja, liebe Kinder, fragt Muriel, er hat die Sonnen ja gemacht und muss wissen, wo die eine hingeraten ist. Er legt seine Hand auf des Fürsten Haupt. Dieser, überwältigt von des höchsten unerhörter Güte, sinkt plötzlich auf sein Knie. Sein Haupt lehnt er an Urs Seite und Tränen. Tränen strömen. Warum weint der Fürst des Ernstes? Oh, hätte das Gefühl von Seligkeiten keine Tränen, niemals würden welche je geweint. Er sah mit Pargua im Haus ein Zukunftsbild, was einst zwischen Schöpfer und Geschöpf wohl ausgewogen werden muss. Nun sehen sie das Wunderwerk, in dem für die Kinder schon jene Gnade ruht, die einst den Ausschlag geben wird. Und das Größte noch, Ur, der Schaffer dieser Herrlichkeit, der ewig Heilige, ewig Einzige und Wahrhaftige, steht wie ihresgleichen unter ihnen. Er spricht so daseinsnah. Er verschenkt sein Herz. Das alles machte Muriel weinen. Die Tränen sind geheiligt, denn Wunder über Wunder. Ur fängt mit seinen Händen alle Tränen auf und trinkt sie. Das erschüttert alle bis ins tiefste Herz. Und sie weinen auch. Noch immer kniend spricht Muriel: O Ur, wie ist mein Herz so voll? Du weißt, was mich bewegt. Du sagtest, die Sonnen hätte ich gemacht. damit willst du mich beseligen. Doch aus dir allein sind sie hervorgegangen, hochgelobter Schöpfer Ur. Lass mich, o Vater, wo ich im Glanze dieser Sonnen deine Wundermacht verspüre, nur dein Kind sein. Siehe, in Demut bin ich dein Kind. Da fällt auch aus Urs sanft dunklen Augen eine Träne und fällt auf Satanas Haupt, die neben Muriel kniet. Er spricht: Mein Engel, du bist mein Kind. Du hast für dich und alle wahrste Demut bezeugt. Das Wunder hat dich klein gemacht, aber siehe, in dieser Kleinheit bist du groß geworden, und so kannst du dieses Werk berechtigt als das deine übernehmen, wenngleich es ursächlich meine Sache ist. Über meine Hände hinweg habe ich es durch die euren geleitet. Wie mein Urherz es gebar, so sind auch eure Herzen folgerecht daran beteiligt. Demut und Tränen waren der Preis, den ihr für den Eigentümeranteil mir bezahltet. Jedes Kind kann einst auf leichte Weise seinen Anteil sich erwerben, und es hängt nicht unbedingt von zusätzlicher Gnade ab. Nun aber, Ur muss seine Ersten jetzt entlasten. Muriel, wir suchen eine Sonne. Sage, wo hast du sie denn eingereiht? Da geht es wie befreiend über alle Kinder hin. Das Urgeschehen rückt zu ihrem Heile etwas ab, und nun erst können sie sich völlig freuen. Muriel setzt sich auf den Brunnenrand, deutet auf den ersten Sonnenkreis und sagt: Um das Allerheiligste, den Urpol, lagern mit Beginn des Urzyklus die sieben Hügel, Symbol der Grundlebensstrahlen. Diese Hügel sind der erste Lichtausfluss der Ursonne, die sich diese sieben Sonnensphären selbst geschaffen hat. Seht von uns aus nach rechts und links gesehen, laufen die sechs Sonnen in gleichmäßigem Abstand voneinander. Demnach stehen wir auf meiner vierten Sonne und kreisen mit ihr und den anderen um das Heiligtum. Die Hügel sind Polpunkte für die Sonnen. Das Äußere ist nun gegeben. Weit mehr soll unser Inneres um den Urkern kreisen, um Ur selbst. Er ist ja das ursächliche Leben. Wir sind seine Lebensformen, also sind wir bei und in ihm. Er aber ist bei uns. Und der Strahl der Ursonne bleibe das Wahrzeichen persönlicher Verbindung, wie zu den Lichtwohnstätten und zurück, so zwischen uns und unserem Ewigvater. Wir werden so nachfähig, ihm einst ein Dankopfer darzubringen, ein Mitopfer, als einen Teil der Krone, von der Ur schon einiges verkündet hat. Ihm lasst uns für die Himmelsfeste danken, im Strahlenglanze ungezählter Sonnen wollen wir ihn anbeten, wie es ihm gebührt. Ein Loblied von Sadhana, den Cherubinen und Seraphinen erschallt, dessen Kraft das All bewegt. Danach herrscht feierliche Stille. Doch sie antwortet Ur seinen Kindern, dann fordert er sie auf und sagt: Wir wollen nun das Werk unseres Himmelslichtmeisters prüfen, ob etwa ein Regiefehler vorliegt. Die ungeheure Zahl, die unser Muriel, so mir nichts, dir nichts, der Ursonne entnahm, bedarf der Lenkung, und es ist erforderlich, dass Zuriel mit seiner Weisheit, aber auch ihr anderen behilflich seid. Muriel fragt demütig: Herr, allmächtiger Schöpfer, habe ich zu viel geschaffen? Eine Sorge ist entstanden, dennoch fehlt den Ersten die ganz eigene Arbeit und Erkenntnis. Wieder gleitet jenes gute Lächeln als sanfter Schein über Urs Gesicht. Bei jedem solchen Lächeln überschauert es die Gotteskinder. Ja, darin offenbart sich seines Wesens Grundgewalt. Er antwortet: Wir werden sehen, Muriel, was noch zu retten ist. Du hast in mein Reservoir recht tief hineingelangt, mit vollen Händen geschöpft und den Lichtsamen in die Tiefe, Höhe und Weite ausgestreut. Nun prüfen wir, ob der Tag genügend Ackererde hat. Auch künftige Tage brauchen Raum und Weite, um die Lichter zu erhalten. Nehmt die Lehre hin. Bei jedem Ding, bei Wort oder Werk, was ihr euren Tagen geben wollt, müsst ihr Raum und Zeit bemessen, in welchem euer Werk geschieht. Guten Samen reichlich auszustreuen, sichert eine reiche Ernte. Zu viel des Samens aber geht verloren, kann das Ackerland ihn nicht verwerten oder tragen. Dem Acker würde außerdem Gewalt getan, und nichts ist damit gut gemacht. Der Reichtum ist vergeudet. Drum beachtet stets zuerst den Boden, dann den Samen. Beider Qualität und Menge, ob beide gleiche Bedingungen haben. Mein Taturjahr bringt vielgestaltige Ackererde, vor allem unter meinem Kindervolk und es gilt zu prüfen, welcher Samen gehört auf welches Land. Doch sei unbesorgt, mein Engelsfürst, du wirst sehen, ob du ein guter Landmann warst. Und so ist es auch. Ur führt seine Ersten mitten durch das Lichterfeld, damit sie noch vor Tagesablauf dieses schöne Lebenswerk als Urs Beauftragte und Sachverwalter auch führen können. Der Unendlichkeitsboden, auch eines Schöpfungstages, erweist sich für die ganze Lichtverkörperung als tragfähig genug. Ur erklärt die Konstellationen und die Bildfiguren an ihrer Stellungsform zu erkennen, ferner die Großformen aus verschiedenen Bildfiguren hergestellt, welche Bewandtnis es mit diesen Zeichen hat und wie sich das später bei der Vielzahl aller Kinder auswirken wird. Da folgen Wunder über Wunder. Ewige Stunden gehen hin, bis sie durch das Werk gegangen sind. Endlich kehren sie zum Hügel der vierten Urzentralsonne heim. Im Hause des Ernstes, sagt Ur. Meine Sadhana und Engelsfürsten, dieser Tag ist mit bedeutungsvoller Arbeit angefüllt. Viel habt ihr erreicht, in und außer euch. Ich lehrte euch, das Ackerland und seine Tragfähigkeit zu prüfen. Ja, nun spricht mein Ernstträger in seinem Herzen. O Ur, wenn du nicht das Werk gehalten hättest und die Zügel angelegt, wer weiß, was geworden wäre. Darum bist du ganz allein der Schaffer dieser Sphärenherrlichkeit. Ja, Kinder, diese Sprache ist in ihrer Grundtiefe völlig richtig. Demut und Erkenntnis, sich ergänzend, fördern eine gute Frucht. Ich will sie euch auch sofort zeigen. Seht, jeder Tag war aus Gedanke, Wort, Tat und Folge in der viergeteilten Schöpfung vorbedacht. Drum wäre das Lichterheer genauso erstanden, wenn ich es allein hervorgerufen und euch, meine Kinder, als Zuschauer, allenfalls als Gnadenempfänger hätte gelten lassen. Doch was wäre mein Gewinn, würde alles, von meiner Ursache abhängig, in starrer, festgefügter Form erstehen, wo keine noch so geringsten Abweichungen zugelassen würden? Nein, da wäre ja das Taturjahr der reinste Abklatsch vorgeschauter Bilder. Von meiner Freude und eurer Seligkeit wäre ewig keine Rede. Hier nun im Besonderen hat mein Lichtfürst, ehe er sein Werk begann, an seinem Altarherd gekniet. Die Erkenntnis mit der Demut in sich ausgeglichen und das zu Erschaffende aus meiner Allmachtshand erhalten. Deshalb konnte er im Aufbau aller sieben heiligen Grundlebensstrahlen im schöpferischen Sinne das »Es werde« sprechen. Ihr anderen habt selig zugesehen und fragtet nicht, warum kann der Fürst des Tages solcherlei erschaffen, während wir im Verhältnis wenig, zum Teil noch nichts hervorgerufen haben? Nun, ihr werdet hören, wie gut euer Nichtfragen war. Seht, reinen Herzens habt ihr Demut und Erkenntnis ebenso gepaart wie Muriel und Pagua. Damit stelltet ihr dem Tagewerk lebensvolle Kräfte zur Verfügung und glaubt gewiss, das war ein urgerechter Kraftanteil, mit dem mein vierter Engelsfürst an diese Lichtgestaltung ging. Ihr seid also alle mitbeteiligt, wie es bei den Werken der vergangenen Tage auch gewesen ist. Wohl dünkt euch das Verhältnis zwischen dem bisherigen äußerst ungleich. Ja, meine Kinder, ein Haus ist freilich gegenüber einer Sonne klein. Es verschwindet nahezu. Gerade hierbei aber wird sich das Verhältnis des Inneren zum Äußeren enthüllen. Allein, wenn nicht zuerst mein Heiligtum bestünde, in dem ich euch belebe und belehre, aus welchem ich euch in die Schöpfungstage führe, so wäre nichts von dem erstanden, was sich in Prachtentfaltung über euch ergießt. Das Hauswerk durch Uraniel Urea gleicht der Darstellung meines Heiligtums für alle Zeiten jeweiliger Tage. Darüber dringen auch die Kräfte in das Werk. Kein Werden, das nicht erst aus meinem Heiligtum und dann über eure Häuser als gerechte Machtdarstellung meiner sieben Grundlebensstrahlen kommt. Auch der vierte Engel schöpfte alle Schaffenskraft aus dem Haus des Ernstes und dadurch ursächlich aus meinem Heiligtum. Nicht anders bei der Arbeit unserer Brunnen- und Gärtnermeister, womit sich zeigt, dass ihr sieben gegenseitigen Anteil an jeder Schaffung habt. Merkt noch, die Größe äußerer Formen entspricht nicht immer einem inneren Format. Eine Sonne und eine Frucht vom Baum können gleiche Kraftsubstanzen in sich bergen, gehen sie von gleich wahrer Liebe aus. Du aber, meine liebliche Sadhana, sollst zuletzt fragen, warum du nicht selber dieses oder jenes schaffen darfst, denn sieh, in jedem Werk liegt dein Herz eingebettet. Mein Geist zeugte dich zuerst, mit dir habe ich Besonderes vor. Es wäre leicht, dir jetzt schon ein eigenes Werk zu übergeben. Allein, ich müsste dazu einen großen Machtanteil aus mir fließen lassen, und es wäre für dich nicht, wie bei meinen Fürsten, ein miteigenes Werk. Willst du nur Handlangerdienste leisten? Soll ich dich denn minder stellen, dich, meine Erstgeburt. Harre in Geduld bis zur gegebenen Zeit. Bestehst du diese Probe, so werden dir nicht bloß einzelne Schöpfungstage anvertraut. Nein, dann sollen deine Hände werken und von meinen Händen ganz umschlossen sein. In dir sollen alle Kinder mein vollendetes Kindwerk werden. Dazu habe ich dich ausersehen. Unterschiedslos bleibt jedem Kind die Rückbringung des eigenen Ich zu meinem Ur-Ich vorbehalten. Kinder sind sie alle, mit höchster Verbundenheit. Den Kleineren, die ich den Großen zu gegenseitiger Freude anvertraue, geht nichts von Seligkeit und Liebe ab, wenn sie auch keine Sonnen schaffen und kein Himmelswerk mitlenken können. Totale Einheit mit mir stellt alle Kinder in meinem Herzen auf eine Stufe, auf die Kindstufe. Die Gerechtigkeit verlangt. Kleine Kindlein sollen keine Kleinheit spüren, die Werkhelfer sich nicht überheben. In Zukunft wird euch völlig offenbar, warum ich Äußerliches groß und klein erschuf, im Inneren aber stets nur zwei Grundmaße, das meine und das Kindesmaß.